Vor knapp 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Was heute in Deutschland nach einer berühmten Rede Richard von Weizsäckers Befreiung genannt wird, stellte damals für den Großteil der Deutschen eine Niederlage dar. Für tausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und Verfolgte, die überlebt hatten, gab es aber tatsächlich eine Befreiung von ihren Aufsehern und Peinigern. Für eine genaue Analyse der Geschichte zeigt der Blick auf die sogenannte Endphase des Nationalsozialismus, gerade in der Zeit, in der der Krieg für die Deutschen ziemlich offensichtlich verloren war, wurden noch zahlreiche Menschen ermordet. Einer der Orte, der dafür exemplarisch stehen kann, ist Gardelegen. Dort wurden in den Apriltagen 1945 über 1000 KZ-Häftlinge, die vorher auf einem sogenannten Todesmarsch getrieben wurden, in einer Scheune ermordet, indem man das Gebäude in Brand setzte. Heute befindet sich in diesem Ort in Sachsen-Anhalt am historischen Ort ein Ehrenfriedhof und seit kurzem gibt es auch ein eigenes Informationszentrum, das bald eröffnet werden soll. Mit dem Leiter der Gedenkstätte in Gardelegen, Andreas Fröse, bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Brinkmann.
Meine erste Frage an Sie, Herr Fröse, wäre vielleicht, wie vermittelt man denn in einer Gedenkstätte ein Ereignis, das mir in der Beschäftigung erst einmal ob seiner Grausamkeit auch einfach nur den Atem stocken ließ?
Ja, in der Tat, die Verbrechen des Nationalsozialismus und insbesondere auch diese schweren Endphaseverbrechen verschlagen einem erstmal den Atem. Auf der anderen Seite erleben wir aber in der Gedenkstätte auch, dass viele Schülerinnen und Schüler mit einer großen Neugier zu uns in die Gedenkstätte kommen. Sie kommen mit Fragen an die Geschichte und sie kommen häufig mit einer Einstellung, sich selbst zu fragen, was haben diese Ereignisse von vor 75 Jahren mit mir zu tun? Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, dem Bezug zur heutigen Gegenwart, dem Bezug zwischen den Ereignissen von 1945 und unserem Leben heute im Jahre 2020 herzustellen.
Was weiß man denn heute über den Ablauf der Tat in Gardelegen?
Wir haben verschiedene Quellen, die bis heute überliefert sind. Dazu zählen insbesondere Erinnerungsberichte von denjenigen KZ-Häftlingen, die das Massaker überlebt haben, die entweder selbst eigene Berichte verfasst haben oder später auch im Rahmen von Gerichtsverfahren Zeugenaussagen getätigt haben. Von Seiten der Täterschaft, also denjenigen, die sich am Massaker als Haupttäter oder Mittäter mitbeteiligt haben, haben wir natürlich weniger Quellen, weil diese Personengruppen nicht so interessiert daran waren, Spuren zu hinterlassen. Da arbeiten wir vor allem auch mit den Erinnerungsberichten von den Überlebenden, haben es allerdings auch mit Überlieferungslücken zu tun und teilweise auch mit Widersprüchen zwischen verschiedenen Berichten. Insofern ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Massakers auch immer eine Form von detektivischer Suche.
Es klang schon an, dieses Massaker in Gardelegen an über 1000 KZ-Häftlingen, die vorher auf einen der sogenannten Todesmärsche getrieben wurden, wird gezählt zu den sogenannten Endphasenverbrechen. Also das heißt, wirklich wenige Stunden bevor dann US-Militär in Gardelegen eintraf, wurden diese Menschen dort noch ermordet. Was sagt uns denn der genaue Blick auf dieses Verbrechen? Also wer hatte dort welche Kompetenzen, aus welchen Motivationen wurde diese Ermordung beschlossen in Gardelegen, ja im Fall des lokalen NSDAP-Kreisleiters?
Ja, der Blick auf das Massaker von Gardelegen steht exemplarisch für die Verbrechen und ihren Stellenwert in der damaligen NS-Gesellschaft. Wir kennen die großen Namen der Konzentrationslager Buchenwald oder auch Auschwitz. Das sind Orte, die in unserer Wahrnehmung häufig irgendwo anders sich befinden. Manchmal im Falle der Vernichtungslager eben auch gefühlt weit, weit weg im Osten. Das Massaker von Gardelegen steht idealtypisch dafür, um zu zeigen, es gab eben auch Verbrechen, die vor Ort in der Nachbarschaft, nebenan, vor der eigenen Haustür stattfanden. Und insbesondere die Todesmärsche waren ja sehr, sehr eng mit der Gesellschaft verbunden. Die Kolonnen von KZ-Häftlingen sind durch die Dörfer gezogen, an den Vorgärten der Anwohnerinnen und Anwohner vorbei. Jeder hat das gesehen und sehr viele, das wissen wir auch aus den Erinnerungsberichten von Überlebenden, sehr viele aus der Bevölkerung haben sich auch an gewalttätigen Übergriffen gegen KZ-Häftlinge beteiligt. Das heißt, der Blick auf die Verbrechen im ländlichen Raum zeigt uns eben auch, dass es im April 1945 praktisch keinen Ort im damaligen Deutschland gab, der nicht vom Nationalsozialismus mit durchdrungen worden ist. Also man kann sich sozusagen nicht herausreden und denken, es gibt Regionen, in denen es weniger ideologisch, sozusagen die Bevölkerung weniger ideologisch durchdrungen war als in den großen Städten.
Was war denn in diesen Apriltagen 1945 die Rolle der Bevölkerung in Gardelegen?
Wir haben es mit einem ländlichen, kleinstädtischen Raum zu tun. Lokaler oberster Befehlshabender war der NSDAP-Kreisleiter Gerhard Thiele. Diese Region hat sich schon auf das Herannahen der alliierten Truppen vorbereitet. Die US-amerikanischen Verbände waren nicht mehr weit von Gardelegen entfernt und es war allen klar, in wenigen Stunden würden die Alliierten hier eintreffen. Die Wehrmachtsverbände, die noch in Gardelegen stationiert waren, befanden sich schon im Rückzug. Und eigentlich musste allen noch schon klar gewesen sein, dass die militärische Situation längst entschieden war. Trotzdem war es eben so, dass in dieser Situation einige sich an diesen gewalttätigen Übergriffen mitbeteiligt haben. Das Spannende ist eben, sich zu fragen, warum haben manche Menschen aus der Bevölkerung auch in diesen letzten Stunden noch an diesen Verbrechen mitgewirkt und manche eben nicht? Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Bei dem Versuch, das Massaker zu vertuschen, wenige Stunden vor dem Heranrücken der amerikanischen Truppen, wurden die männliche Bevölkerung der Stadt im Rahmen des Volkssturms nochmal an den Tatort herangezogen, heranbefohlen, um ein Massengrab auszuheben und die Spuren zu verwischen. Wir wissen aus den Quellen, dass nicht mehr alle diesem Befehl Folge geleistet haben und sehr viele eben gesagt haben, da mache ich nicht mit. An dieser zweiten Tat, wenn man so will, beteilige ich mich nicht. Und dann können wir eben die spannende Frage stellen nach Handlungsräumen und Entscheidungsräumen. Warum gab es Menschen, die sich an dieser Gewalt mitbeteiligt haben? Und warum haben manche andere eben doch gesagt, ich nicht?
Was ist denn anschließend an das Massaker, an die Präsenz des US-Militärs, die Geschichte des Erinnerungsortes? Also wann ist dort ein Erinnerungsort entstanden? Und wie war er auch geprägt eben durch zunächst die Präsenz von US-Militär und später dann der Sowjetarmee?
Die Erinnerung an das Massaker von Gardelegen begann sehr früh. Sie war zunächst verordnet. Auf Anordnung der US-amerikanischen Truppen wurde die männliche Bevölkerung der Stadt gezwungen, die Ermordeten aus den Massengräbern wieder zu exhumieren und würdig in Einzelgräbern beizusetzen. Diesen alliierten Militärfriedhof gibt es heute noch. Der ist Teil der Gedenkstätte. Daran kann man sehen, dass den US-amerikanischen Truppen die Ehrung und das dauerhafte Gedenken an diese Geschichte sehr, sehr wichtig waren. Sie haben der Bevölkerung der Stadt Gardelegen die Pflicht auferlegt, das Andenken an die Ermordeten dauerhaft zu bewahren. Eine Pflicht, die die Stadt Gardelegen bis heute noch ausübt. Und auch in der Überlieferungsgeschichte der Dokumentaraufnahmen aus Gardelegen, die US-amerikanischen Fotos und Filmaufnahmen vom Tatort, auch daran kann man sehen, dass das Ereignis von Gardelegen weltweit sehr viel Aufmerksamkeit fand. Die ersten Bilder wurden noch im April 1945 aus Gardelegen veröffentlicht. Am 7. Mai 1945 hat das Life Magazine eine Fotoreportage aus Gardelegen abgedruckt, die auch weltweit wahrgenommen wurde. Und in den folgenden Jahren war der Name Gardelegen in der internationalen Wahrnehmung sehr oft mit diesem Todesmarschverbrechen als Synonym verbunden. Das sehen wir nicht zuletzt auch bis heute noch zu den Jahrestagen des Massakers, die immer im April stattfinden. Empfangen wir immer auch sehr viele hohe diplomatische Gäste und insbesondere auch Angehörige des US-Militärs.
Inwiefern kann man denn vielleicht diese internationale Aufmerksamkeit nach dem Krieg verknüpfen mit dem, was man vielleicht als unterschiedliche Phasen der Erinnerungskultur in der DDR bezeichnen könnte? Wie hat das den Ort geprägt, auch wenn es vielleicht immer gar nicht so einfach ist, zu sagen, das war pauschal die Erinnerungskultur in der DDR?
Ja, Sie haben völlig recht. Vor allzu schnellen und oberflächlichen Pauschalisierungen sollte man sich hüten. Es ist ein spannendes Außengelände, das wir in Gardelegen in der Gedenkstätte haben, weil an diesem Gelände noch sehr viel aus den nachfolgenden Zeitschichten abzulesen ist. Wir haben den alliierten Militärfriedhof, der eben im April 1945 angelegt wurde und als solcher bis heute existiert. Daneben haben wir am historischen Tatort, dem früheren Standort der Feldscheune, bauliche Gedenkzeichen aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Und die Art und Weise, wie dieser Tatort später zum Gedenkort umgebaut wurde, die Inschriften, die dort angebracht wurden und auch die Art und Weise, wie die Gedenkveranstaltungen in früheren Jahrzehnten dort stattfanden, die zeigen uns im Rückblick, wie das Gedenken für offizielle Zwecke in den Alltag zu DDR-Zeiten mit eingebunden wurde. Es fanden beispielsweise Vereidigungen von Volkspolizisten dort statt. Die Freie Deutsche Jugend hat sich dort öfters zu Massenveranstaltungen versammelt. Es wurden die Halstücher an Pioniere verliehen. Zum 1. Mai fanden Kundgebungen statt, die natürlich auch immer den heldenhaften Kampf der Arbeiterklasse betonten. Immer unter Berücksichtigung einer historischen Kontinuitätslinie. Damals in den Konzentrationslagern waren eben die sogenannten antifaschistischen Widerstandskämpfer, die ihren Kampf gegen den Faschismus geführt haben. Und nun heute, liebe Bürgerinnen und Bürger der DDR, ihr führt eben nun heute den Kampf gegen den Faschismus. Da ging der Fingerzeig immer rüber in die Bundesrepublik. Das ist die offizielle Lesart oder die offizielle Art und Weise, wie die Gedenkkultur in den Alltag, in das Selbstverständnis zu DDR-Zeiten mit eingebunden wurde. Gleichwohl gab es natürlich auch von privater Seite immer Menschen, die nicht alles eins zu eins so gemäß der offiziellen Propaganda übernommen haben. Und es gab auch individuelle und kirchliche Formen des Gedenkens, die doch auch zu DDR-Zeiten ihren Platz gefunden haben.
Gestern sollte ja eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Was wäre dort passiert? Genau, wie wollten Sie dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen?
Ja, wir hatten uns schon seit vielen Monaten auf den gestrigen Tag vorbereitet. Normalerweise, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätten wir gestern am 6. April die öffentliche Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag des Massakers gemeinsam begangen. Dazu hätten wir Bundespräsident Steinmeier erwartet, der die Gedenkansprache als Hauptredner gehalten hätte. Es hatten sich zahlreiche Familienangehörige von Überlebenden und Ermordeten des Massakers aus vielen Ländern angekündigt. Und auch eine Gruppe Nachkommen der US-Veteranen vom April 1945 wollte aus den Vereinigten Staaten nach Gardelegen anreisen. Wie Sie alle mitbekommen haben, sind die Grenzen derzeit geschlossen und wir mussten diese Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen, natürlich auch mit Blick auf die Gesundheit der Teilnehmenden, absagen.
Sie hätten auch ein neues Dokumentationszentrum eröffnet, das informiert über die Geschehnisse in Gardelegen. Diese Dokumentationsstätte ist ja auch durch Ringen erst entstanden in den letzten Jahren und würde ich sagen, ist einer der wenigen Orte, an dem historische Bildung über den Nationalsozialismus, über Täterschaft in Sachsen-Anhalt professionalisiert stattfinden kann. Wie sehen Sie denn Ihre zukünftige Rolle in der Gedenkstättenlandschaft in Sachsen-Anhalt?
Die Gedenkstätte Gardelegen ist Teil der landeseigenen Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt. Das sind insgesamt 7 Gedenkstätten. Einige davon widmen sich dem Schwerpunkt der NS-Geschichte. Als Teil dieser Stiftung ist natürlich die Gedenkstätte Gardelegen nun regulär institutionell verankert. Sie wird auch vom Land Sachsen-Anhalt finanziell unterstützt. Und in dem neuen Dokumentationszentrum, das wir nun fertiggestellt haben und dessen neue Dauerausstellung wir auch regulär gestern mit dem Bundespräsidenten eröffnet hätten, werden wir nun auch professionelle Bildungsarbeit mit Schulklassen, mit Erwachsenengruppen anbieten können. In diesem Gebäude werden wir nun auch eine historische Sammlung anlegen können, Dokumente zur Geschichte des Massakers sammeln können. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich selbst werden dort hauptamtlich nun die Forschungsarbeit betreiben können. Das alles wollen wir auch weiterhin machen, natürlich gerne auch zusammen mit der Öffentlichkeit. Derzeit ist es leider so, dass wir die Eröffnung dieses neuen Gebäudes noch auf unbestimmte Zeit verschieben mussten und wir müssen noch warten. Wir hoffen, dass wir bald wieder mehr Planungssicherheit haben, um dann auch natürlich die gestern notwendigerweise abgesagte Eröffnung dieses neuen Gebäudes nachholen zu können, um auch in der Hinsicht gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern die Fertigstellung und Eröffnung dieses Gebäudes feiern zu können.